Software hat noch nicht eine einzige Kiste von A nach B bewegt.
Dann muss der Briefumsatz doch abseits von kritischen Dokumenten auf Null gehen.
Komplexität ist gut für unser Geschäft, weil wir Komplexität können. Die Post war in den frühen 2000ern natürlich nicht das Geschäftsmodell, was Leute unmittelbar in Aufregung versetzt hat.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian W. Röhl und heute habe ich für dich die Post. Naja, die heißt inzwischen DHL Group und das zeigt schon, hier geht's nicht mehr um Päckchen und Briefe in Deutschland, sondern um globale Logistik. Wie der DAX-Konzern sich in einer Welt der Zölle, der Krisen und der gestörten Lieferketten aufstellt, ob Amazon eher Kunde oder eher Wettbewerber ist und wie es nach 16 Jahren ohne Kürzung mittel- bis langfristig mit der Dividende weitergeht. Das und mehr jetzt im Gespräch mit Martin Ziegenbalg, dem obersten Investor Relations Manager der DHL Group. Herzlich willkommen nach Bonn, Martin Ziegenbalg.
Herzlichen Dank. Freue mich sehr, die Gelegenheit zu haben, bei Ihrem Format mitmachen zu können.
Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier mitten in den Investorengesprächen rund um die 2025er Zahlen, über die wir gleich natürlich auch noch sprechen. Eigentlich könnte man sie ja Mr. Post nennen, denn sie haben bereits im Jahr 2000 am Börsengang der Aktie Gelb mitgewirkt. Damals noch als Analyst bei der Deutschen Bank. Später dann sind sie gewechselt zur Post, seit über 2 Jahrzehnten nun Investor Relations Manager. Oh, und in der Zeit ist ja eine ganze Menge passiert. Deswegen schmeißen wir doch gleich mal den Zeitraffer an. Was waren denn so die wichtigsten Milestones bei dieser Transformation der Post bzw. jetzt DHL Group in den letzten 20 Jahren?
Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Absolut zutreffend. Den Börsengang selber hatte ich noch auf Seiten der Deutschen Bank mit begleitet und bin dann kurz nach dem Börsengang hier zu dem Unternehmen dazugestoßen. Und das war natürlich im Jahr 2002 eine Entscheidung, die auch zugegebenermaßen im Familien- und Freundeskreis für hochgezogene Augenbrauen sorgte, weil die Post war in den frühen 2000ern natürlich nicht das Geschäftsmodell, was Leute unmittelbar in Aufregung versetzt hat. Aber das Unternehmen hat sich ja da schon längst aufgemacht, den internationalen Handel als Logistiker, als Geschäftsfeld für sich zu entdecken. Denn das deutsche Briefgeschäft, das war damals schon klar, würde weiter rückläufig sein. Wachstum fand man aber in der globalen Logistik. Und das kann man in den Zahlen dann natürlich auch genauso sehen. Damals kam der ganz überwiegende Umsatz- und Ergebnisanteil aus dem deutschen Briefgeschäft. Das Paketgeschäft war damals noch gar nicht so relevant. Heute sehen wir ein Unternehmen, das eigentlich komplett auf den Kopf gestellt wurde. Ein kleiner, aber stabiler Ergebnisbeitrag kommt noch aus dem deutschen Post- und Paketgeschäft, aber das Gros der Erträge wird erwirtschaftet im Bewerkstelligen von weltweiter Logistik, entweder mit eigenen Assets, also insbesondere im Expressbereich haben wir unsere eigene Flugzeugflotte, die das Netzwerk bedient, oder auch im Brokerage-Bereich, wo wir als Spediteur See- und Luftfrachtkapazität ankaufen und an unsere Kunden weiterverkaufen und die Abwicklung der Transporte sicherstellen, bis hin zu einer Zahl von mehreren tausend Warehouses, die um den Planeten herum für DHL Supply Chain für unsere Kunden tätig ist. Also war eine hochinteressante Reise und wir sind eins der internationalsten Unternehmen. Wir sind fast in jedem Land auf dieser Erde vertreten, was auch jedes Jahr heißt, egal wo irgendwo Schwierigkeiten auftauchen oder Herausforderungen entstehen, wir und unsere Kollegen sind garantiert irgendwo in der Nähe, so auch heute.
Ja, Sie sind mittendrin statt nur dabei. Sie können gestalten. Sie müssen manchmal Probleme lösen. Das ist Fluch und Segen der globalisierten Aufstellung. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ich würde das gerne nochmal ein bisschen konkretisieren. Gerade auch der Namenswechsel. Ich glaube, juristisch heißen Sie ja nach wie vor Deutsche Post, aber das Branding an sich mit Blick auf die Börse auch, aber auch sonst im Corporate Communications ist halt DHL Group. Ich muss mich da selber immer noch ein bisschen dran gewöhnen. Aber erklären Sie uns nochmal, Sie haben gerade Flugzeuge erwähnt. Was ist eigentlich dieses Geschäft der DHL Group? Was für Prozesse stehen dahinter? Wie kann man sich das ganz konkret, vielleicht auch in der eigenen Lebenswirklichkeit nochmal klar machen? Weil viele von unseren Kundinnen und Kunden kennen natürlich die Post erstmal nach wie vor als diejenigen, die die Päckchen bringen. Häufig ja zeitgerecht, manchmal werden sie nur über den Zaun geworfen, da will ich sie jetzt nicht mit nerven, aber was ist der Unterschied zwischen Postgeschäft und dem globalen DHL-Frachtgeschäft?
Eine ausgezeichnete Frage. Also vielleicht erstmal zur Namensgebung selber. Juristisch ist die börsennotierte Gesellschaft noch die Deutsche Post AG. Aber auch das kann ich schon mal avisieren, absehbar nicht mehr lang. Wir wollen auf der jetzt anstehenden Hauptversammlung ja eine Ausgliederung innerhalb des Konzerns des Post- und Paketgeschäfts in Deutschland, also das historische Kerngeschäft, ja, das heute noch organisatorisch und juristisch Teil der börsennotierten Mutter ist. Alle übrigen Geschäfte, die wir haben, das weltweite Expressnetzwerk, wo wir mit eigenen Assets arbeiten, das Forwarding-Geschäft oder auch das Lagerhausgeschäft, sind alle schon unterhalb der börsennotierten Mutter in separaten einzelnen Organisationssträngen. Das deutsche Post- und Paketgeschäft soll zukünftig auch in einem eigenen legalen und organisatorischen Strang sein. Und das haben wir jetzt einige Zeit vorbereitet. Und das wird jetzt der Hauptversammlung im Mai, am 5. Mai, auch entsprechend zur Abstimmung vorgestellt. Und dann wird das, was heute das deutsche Post- und Paketgeschäft ist, unterhalb der börsennotierten Mutter weiterhin Deutsche Post AG heißen. Die börsennotierte Mutter firmiert dann um in DHL AG.
Also das heißt, Sie machen auf der Hauptversammlung eine Satzungsänderung als Vorschlag für die Umbenennung der Muttergesellschaft.
Genau, also es handelt sich nebenbei um, ich glaube, den tatsächlich größten Betriebsübergang innerhalb Deutschlands mit über 170.000 betroffenen Mitarbeitern. Also keine triviale Übung, aber eine, die wir sehr gut vorbereitet haben, bisher sehr reibungslos verlaufen haben. So, und dann heißt auch die börsennotierte Muttergesellschaft DHL AG eine Marke, die wir in den frühen 2000ern über das Expressgeschäft DHL Worldwide Express erworben hatten und die wir heute für das gesamte internationale Logistikgeschäft nutzen, wie auch für die nationale Paketzustellung hier in Deutschland, aber mittlerweile ja auch in vielen anderen, vor allem europäischen Ländern.
Also, und da geht es ja häufig auch um sehr zeitkritische Lieferungen. Ja, da wir kennen ja auch DHL Express so als Brandname aus dem täglichen Leben, wenn man so im Gewerbebereich was zu tun hat. Da kann man sagen, sind Sie im Wesentlichen Wettbewerber von FedEx, oder?
Ja, also wenn wir uns die einzelnen Geschäftsmodelle innerhalb des Konzerns anschauen, Sie sagten völlig zu Recht, die meisten der Zuhörer kennen das hier wahrscheinlich aus dem nationalen Paketmarkt. Das ist ein Produkt, das natürlich auch hohe Qualitätsanforderungen mit sich bringt in Sachen Transitzeit, in Sachen Zuverlässigkeit und andere Service-Feature, ist aber für sich genommen immer noch ein relativ preiswertes Produkt. Wenn ich das vergleiche mit dem internationalen Expressgeschäft, wo wir ein weltweites Netzwerk für grenzüberschreitende Sendungen von Tür zu Tür und zwar mit einer enorm hohen Zuverlässigkeit und mit den eigentlich schnellstmöglichen Transportwegen, dann ist das natürlich ein sehr, sehr teures Produkt. Das wählen Kunden, die ganz bestimmte Gründe haben, die diese Zuverlässigkeit und diese weltweite Abdeckung internationaler Märkte ganz bewusst suchen. Das ist ein sehr industriegeprägtes Geschäft. Und da sind wir, was grenzüberschreitende, also internationale Expresssendungen angeht, in der Tat Marktführer. Unsere beiden großen Wettbewerber kommen aus den USA mit FedEx und UPS. Ja. Bei denen ist aber wiederum das US-Domestic-Geschäft wesentlich schwergewichtiger als deren internationales Geschäft.
Gut, das ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass der Domestic-Markt allein geografisch deutlich größer ist, ganz andere Entfernungen hat als der Heimatmarkt, den wir hier in Deutschland haben. Und es ist ein Geschäft, Sie sagten gerade, ja, von Tür zu Tür, eigentlich ist es eher so von Tor zu Tor, von Fabriktor zu Fabriktor. Das ist klassisches B2B-Geschäft. Sie organisieren globalen Handel. Sie machen globale Warenströme möglich. So, jetzt leben wir in einer Zeit, die nach vielen Jahrzehnten der Globalisierung, des internationalen Zusammenwachsens im Handel eine, ja, für viele von uns völlig unbegreifliche Disruption erlebt, nämlich dass Lieferketten, an die man sich gewöhnt hat, gerissen sind oder zumindest sehr stark strapaziert wurden. Ja, Trump und die Zölle sind ein Thema, aber wir haben es ja auch schon beispielsweise gesehen in der Pandemie mit den Lieferketten. Und wir diskutieren natürlich auch viel darüber, wie zuverlässig ist China als Lieferant oder Abnehmer in einzelnen Bereichen. So, also wir haben eine Stresssituation im Welthandel, die häufig beschrieben wird mit Begriffen wie De-Risking oder Decoupling, also ein Abkoppeln von Volkswirtschaften im Rahmen dieser globalen Lieferströme. Wenn jetzt die DHL Group in den vergangenen zwei Jahrzehnten auch seit dem Börsengang sowas war wie ein Globalisierungsgewinner, sind sie dann jetzt nicht eigentlich per se der Globalisierungsgewinner? Verlierer, wenn der Welthandel zurückgefahren wird?
Lassen Sie mich auf die beiden Dimensionen eingehen. Sie haben völlig recht, wir haben jetzt Jahrzehnte hinter uns, wo wir ein Wachstum in den grenzüberschreitenden Handel gesehen haben, der deutlich über dem GDP-Wachstum lag. Das ist die Phase, in der dieser Konzern seine Größe von heute auch erreicht hat. Wir sind uns völlig darüber im Klaren, dass diese Phase des Überwachstums von grenzüberschreitendem Handel beendet sein dürfte. Ja, also wir sehen insgesamt den internationalen Warenhandel im Einklang mit dem GDP insgesamt wachsen.
Also GDP, Bruttoinlandsprodukt für unsere Hörerinnen und Hörer, ja. Nochmal. Da haben Sie in den vergangenen zwei Jahrzehnten und Wettbewerber ja auch schon über längere Zeit eben stärkeres Wachstum verzeichnet als im Handel als insgesamt in der Wirtschaftsleistung.
Richtig, genau. So, diese Zeit des Überwachstums, die dürfte hinter uns liegen. Das ist aber auch keine Überraschung. Sie haben einen sehr interessanten Punkt angesprochen, was die Verlässlichkeit und was die Flexibilität dieser Warenströme angeht und ihrer Organisation. In der Tat, eines der Lehren, die viele Industrien, glaube ich, während der Pandemie gezogen haben, es ist schön, wenn man bestimmte Bauteile oder sonstige Güter international sourced, dass, wenn man das für kritische Bauteile macht, nur aus einem einzigen Markt oder einem einzigen Standort macht, setzt man sich doch einem relativ hohen Risiko aus. Das heißt, die Lehre wurde schon während der Pandemie gezogen, dass man hier eher Multisourcing oder Nearsourcing-Strategien fährt. Was heißt das für unser Geschäftsmodell? Im Grunde genommen ist das eine sehr gute Nachricht, denn damit werden die Systeme komplexer, die die Kunden überwachen müssen, was den Warenfluss ihrer benötigten Güter angeht. Ja? Also ich sag's mal relativ flapsig, wenn Sie alles nur aus China in und nach Europa bringen müssen, dann würden viele Spieler und wahrscheinlich auch mit unterschiedlichen Preispunkten da irgendein Angebot haben. Wenn Sie einen Kunden haben, der sagt, ich brauche eine Lieferkette, die aus China, aus Vietnam und aus Mexiko für mich hier koordiniert wird, dann scheiden da schon viele Spieler aus und billiger wird es dadurch auch nicht. Also Komplexität ist gut für unser Geschäft, weil wir Komplexität können. Und von daher Der Blick nach vorne, auch wenn kein Überwachstum im Handel zu erkennen ist, der Handel selber wird sich seinen Weg suchen. Sie sprachen jetzt die handelspolitischen Veränderungen, insbesondere in den USA an. Dadurch, dass ein Land sich vom internationalen Handel zurückzieht, wenn auch ein relativ großes, führt das dazu, dass die 219 übrigen Länder umso mehr den Handel untereinander verstärken. Wir kommen hier nochmal auf unsere amerikanischen Wettbewerber. Die sind sehr gut international auf den Handelsrouten von und nach USA. Der ganze Rest der Welt wird von uns wesentlich besser abgedeckt. Wir sind in allen Märkten in Asien, in Lateinamerika, in Afrika seit den 70er Jahren vertreten mit eigenen Leuten, eigenen Assets. Also egal, welche Wege sich der internationale Handel in Zukunft sucht, wir werden in der Lage sein, unseren Kunden dabei zu helfen.
Also ich habe mal so ein bisschen geschaut, weil wir natürlich als Aktionäre auch immer Aktien vergleichen. Da liegt ja schon auch mal der Blick auf eine UPS nahe. Die sind international, glaube ich, bei einer Marge von 18% operativ. Sie bei DHL Express dahinter irgendwie so um die 12%. Gehen Sie also davon aus, dass dieser Vorteil einer Globalisierung ohne Amerika dazu führen kann, dass Sie da auch margenmäßig aufschließen? Oder kommen die anderen eher runter von der Marge?
Ja, also die Vergleichbarkeit dieser Margenangaben muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ich glaube, gerade für die amerikanischen Kollegen wird da auch viel verrechnet mit dem Geschäft, was sie mit den gleichen Kunden auch daheim im Heimatmarkt machen. Für uns ist Express zu 100% das grenzüberschreitende Geschäft und wir steuern das Geschäft nach seinem absoluten EBIT-Beitrag. Weniger nach der Marge, die ja ohnehin für uns noch fremdbestimmt wird durch Faktoren, die den Umsatz entweder aufblähen oder runterbringen, sei es die Kraftstoffzuschläge oder sei es auch die US-Dollar-Entwicklung.
Damit haben Sie natürlich sowieso ein extrem zyklisches Geschäft, also nicht nur auf der Umsatzseite, ja, weil es ist ganz klar, wenn die wirtschaftliche Leistung insgesamt nachlässt, dann wird auch weniger verschickt, dann gibt es auch weniger Fracht, sondern gleichzeitig auch auf der Kostenseite. Wenn wir jetzt beispielsweise über steigende Energiepreise reden. Aber natürlich, es ist ja in Teilen auch ein sehr personalintensives Geschäft und insofern steigende Arbeitskosten sind ja auch für Sie ein Thema.
Es bleibt nach wie vor ein sehr personalintensives Geschäft, das ist absolut richtig. Also einer der Gründe, weshalb wir mit fast 600.000 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber auch sind weltweit. Ein kurzer Hinweis noch zu den Kraftstoffkosten. Bis auf das deutsche Briefgeschäft sind eigentlich in allen anderen Produktbereichen, die wir haben, ist die Sache so angelegt, dass die Schwankungen in den Kraftstoffpreisen relativ zeitnah an den Kunden weitergegeben werden beziehungsweise in den Frachtraten mit eingearbeitet sind. Also von daher haben wir da mittelfristig keine Ertragsrisiken aus den Fuel-Preisschwankungen.
Also kommen Sie kurz noch bei Ihnen, das ist dann ähnlich so wie bei den Schiffen, wo ja die Frachtraten auch öffentlich viel mehr in der Diskussion stehen und dann transparenter sind durch solche Indizes wie Baltic Dry Index, dass sich das wirklich auch unter Umständen bei einer Verschärfung von geopolitischen Situationen im Wochen- oder Monatstakt anpassen kann, ja?
Genau, so machen es auch die Räder, ja. Also wenn die Kraftstoffpreise steigen, dann steigen auch insgesamt die Frachtraten. Bei den Expresssendungen ist es genauso, da ist ein ständig angepasster Zuschlagmechanismus, der sich an einem ganz öffentlichen Fuel-Price-Index orientiert.
Aber trotzdem, Kosten sind ein Riesenthema. Arbeitskosten?
Kosten sind ein Riesenthema, natürlich. Wir sind im Dienstleistungsgeschäft, das heißt, für uns ist es auch wichtig, ein sehr engagiertes Personal zu haben. Wir legen da sehr viel Wert darauf, dass wir hier motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter weltweit in unseren Geschäften haben. Das ist für uns eigentlich der Startpunkt, um erfolgreich im Dienstleistungsgeschäft zu sein. Das hat seinen Preis. Das heißt, entsprechend sind wir natürlich auch sehr darum bemüht, zum Beispiel auch Technologie zu nutzen, um unsere Mitarbeiter bei bestimmten Tätigkeiten zu entlasten. und für andere Tätigkeiten sozusagen freizuhalten, wie auch natürlich, was insgesamt die Effizienz angeht, bis hin zum aktuellen Schlagwort künstliche Intelligenz.
Ja, künstliche Intelligenz ist das eine. Das andere ist natürlich Robotik und Drohnen. Wann ist es denn soweit? Wann werden denn Pakete mal ausgeliefert von einer Drohne, vollautomatisch über einen Roboter, der durch KI gesteuert wird?
Also die Versuche gab es ja schon vor über 10 Jahren. Ja, ich glaube, die Anwendungsfälle sind nach wie vor sehr begrenzt. Da müssen Sie dann schon bestimmte geografische Situationen haben. Und gerade in dicht besiedelten Regionen, wo Sie also jetzt auch nicht unbegrenzt Luftraum haben, sehen wir das weder kurz- noch mittelfristig als irgendeine sinnvolle Alternative. Ich glaube, da gibt es wesentlich effizientere und gut etablierte Prozesse, die auch ohne Drohnen auskommen.
Wo können Sie denn tatsächlich von KI oder von Digitalisierung jetzt mal so auf Sicht der nächsten, sagen wir mal, 3 Jahre profitieren?
Oh, die Anwendungsbeispiele sind vielfältig. Ich nehme ein aktuelles, wenn es darum geht, die richtige Verzollung und die richtige Zolldeklaration für die Güter, die wir für unsere Kunden in ein Zielland einführen, gibt es eine Vielzahl von Kriterien zu berücksichtigen. Es ist wichtig, dass man die Daten erhält. Und wir haben hier natürlich, dadurch, dass wir das jahrelang machen, haben wir hier auch mit künstlicher Intelligenz Prozesse, die es uns erlauben, Güter, die wir für unsere Kunden verzollen, richtig, sachgerecht und schnell zu deklarieren. Das ist gerade im Expressgeschäft natürlich sehr wichtig, weil im Grunde muss da das Transportgut schon verzollt sein, bevor das Flugzeug überhaupt im Zielflughafen landet.
Das heißt also, es sind wirklich diese Effizienzsteigerungen, die dann in der Dienstleistung im Backend sich besonders bemerkbar machen und gar nicht so sehr im Frontend beim Kunden. Sprich, das wird für uns als Normalverbraucherinnen und Verbraucher gar nicht so sichtbar sein, wenn sie mehr KI einsetzen.
Ja, wie gesagt, ich sagte, es ist sehr, sehr vielfältig und vielschichtig. Das Verzollungsbeispiel war jetzt eher eins, was nicht so sichtbar für den Endkunden ist, wo natürlich auch Technologien, und die müssen wir ja nicht alle selber erfinden, die kann man ja wunderbar einkaufen, wo sich das, glaube ich, auch im Kundenbereich auswirken wird, ist, was die ganze Abwicklung von Hotline und Serviceangeboten angeht, die telefonisch dargestellt werden.
Also die Frage, wo ist mein Paket? Ja, wenn es nicht dort ist, wo es die Sendungsverwaltung gerade irgendwie anzeigt. Ich möchte nochmal auf einen anderen Bereich zurück. Wir haben jetzt gesprochen über den Bereich DHL Express, über die globale Fracht. Wir werden gleich natürlich noch sprechen über Briefe und Päckchen. Aber Sie sind ja auch Logistikdienstleister als Outsourcing-Partner für Unternehmen, wo sie komplette Logistikketten selber managen im Auftrag von Kunden. Können Sie da noch mal ein bisschen was zu erzählen? Weil man würde ja eigentlich denken, dieses Servicegeschäft angesichts dieser zunehmend komplexen Prozesse, das müsste ja auch für die Zukunft ein Wachstumstreiber sein.
Ist es auch, und entsprechend haben wir auch in unserer Strategie 2030, die uns so ein bisschen die Maßgabe gibt, worauf wir uns in den nächsten Jahren konzentrieren wollen, um auch weiterhin gutes Wachstum zu erreichen. Und das ist in Feldern wie E-Commerce, wo wir auch kleinen und mittelgroßen Versendern helfen, eine Lagerbewirtschaftung so aufrechtzuerhalten, dass die sich um ihre Kernaktivitäten, nämlich Produktentwicklung und Marketing, kümmern können und dann die eigentliche Abwicklung beim Logistikpartner liegt. Andere Bereiche ist Life Science Healthcare. Gerade in der Pharmazeutik steigen die Ansprüche an die Handhabung und die Lagerung von pharmazeutischen Produkten stetig an. Da wird auch viel jetzt mehr in die Kühlkette gehen. Das sind die typischen Beispiele, wo wir Wachstum sehen. Ein drittes Beispiel, die Liste ist aber nicht erschöpfend, ist, was wir New Energy nennen, also die gesamten Logistikprozesse rund um den Transport für alles, was die nachhaltige Energiewirtschaft angeht, sei es in der Generation, aber auch in der Batterielagerhalterung etc. Also die Wachstumsmöglichkeiten sind vielfältig. Wir haben uns, glaube ich, die richtigen ausgesucht, auf die wir uns in den nächsten Jahren konzentrieren wollen.
Ja, E-Commerce ist ja auch so ein Thema, was ja auch die damals ja noch Post genannte Aktie 2020, 2021 ziemlich weit getragen hat. Von der Fantasie her so ein Profiteur des E-Commerce. Jetzt haben wir es bei vielen Aktien gesehen, die in der Pandemie genau diesen E-Commerce-Bonus hatten. Die haben sich danach schwer getan. Und wenn Sie über E-Commerce sprechen, denken wir natürlich immer auch gleich an den Elefant im Raum, nämlich an Amazon, die ja genau auch das unter anderem ermöglichen, was Sie gerade sagten, diese ganzen Prozesse zu übernehmen, sodass man sich ja bis hin dann zum Dropshipping nur noch ums Marketing kümmert, alles andere machen die. Was ist Amazon für Sie? Ist Amazon für Sie ein Kunde, ein Partner, ein Wettbewerber, ein Erzrivale, eine Bedrohung?
Keine Bedrohung, in der Hauptsache ein Kunde. In Teilbereichen vielleicht ein Wettbewerber, obwohl ich muss sagen, als 2016 sich Amazon entschieden hat, hier in den deutschen Paketmarkt die Zustellung teilweise selber zu übernehmen. War das ja kein sehr origineller Gedanke. Ich meine, der deutsche Paketmarkt ist ja nach wie vor sehr wettbewerbsintensiv. Wir sind Marktführer in Qualität und in Marktanteil, aber Sie kennen ja auch die ganzen anderen Spieler.
Also ja, ich sehe sie ja. Ne? Man bestellt irgendwas und man hat dann irgendwie 4 oder 5 Lieferanten, die einem irgendwas bringen. Und dann braucht man 4 oder 5 Apps, um das zu tracken.
Genau. Und am besten schauen wir uns einfach die Zahlen an. Vor 10 Jahren war unser Marktanteil im deutschen Paketmarkt bei etwa 40%, als Amazon anfing im deutschen Paketmarkt. Heute liegt Amazon roundabout bei 15%. Unser Marktanteil liegt unverändert bei rund 40%. Das heißt, wenn Amazon Marktanteile gewonnen hat, dann von den Spielern, die wir jetzt gar nicht genannt haben.
Ja, aber natürlich, Amazon hat schon auch das Potenzial, sie in allen anderen Bereichen entsprechend anzugreifen. Ja, also im Logistik-Outsourcing, weil die sind halt Experten für Logistik, wie auch natürlich, wenn sie es wollen, dann in der globalen Fracht. Also genau. Nur zu sagen, das ist...
Die Kunden von uns, ja. Also von daher, ich glaube, wichtig ist es, sich auch nicht zu abhängig zu machen von einzelnen Kunden. Da haben wir eine sehr große Disziplin immer an den Tag gelegt. Also von daher, wir sehen Amazon in erster Linie als Kunden und als guten Kunden.
Gibt es von Ihnen eine Aussage, wie relevant Amazon ist, was das Geschäft angeht? Umsatzanteil?
Unterhalb von 2%.
Unterhalb von 2%.
Und, wir haben keinen Kunden, der mehr als 2% Umsatzanteil hat. Das ist auch gut so.
Gut. Sie haben gerade dieses Paketgeschäft in Deutschland erwähnt und das vorher schon diese Ausgliederung in eine eigene Gesellschaft, Paket und Brief Deutschland, also die ursprüngliche Keimzelle des Unternehmens, die jetzt unterhalb der Mutter eine eigene gesellschaftliche Struktur bekommt. Ist das so die erste Stufe, um etwas zu machen, was so an der Börse rumgeht, wie so eine Karnevalskapelle, was regelmäßig wiederkommt, nämlich das Gerücht, Sie wollten dieses Geschäft verselbstständigen über die Börse, also komplett abtrennen dann auch?
Naja, die Frage haben wir oft gestellt bekommen. Die Antwort ist aber auch relativ klar. Nein, man muss ja schauen, was passiert mit dem deutschen Brief- und Paketgeschäft. Ich habe es eingangs gesagt, das Briefgeschäft ist weiterhin rückläufig aus all den Gründen. Weil wir in Deutschland insgesamt mit der Digitalisierung noch nicht so weit sind, nicht so schnell und so drastisch wie in anderen europäischen
Ländern. Dann wäre es ja noch mehr rückläufig, wenn wir mit der Digitalisierung endlich mal weitermachen würden. Also wenn ich sehe, was ich zu Hause an Briefpost bekomme, wenn ich gelegentliche Briefe meiner Mutter an ihren Enkel subtrahiere, dann brauche ich das alles nicht. Ich ärgere mich immer darüber, dass Versicherungen immer noch ihre Werbung, obwohl ich schon Kunde bin, an mich per Post richten. Also insofern, wenn es konsequent Digitalisierung zu Ende geht, dann muss der Briefumsatz doch abseits von kritischen Dokumenten auf Null gehen.
Und genau darauf stellen wir uns auch schon lange ein. Es handelt sich hier um einen klassischen Transformationsprozess, was mal ein sehr profitables und großes Briefgeschäft mit ein paar Paketen war, wird in Zukunft ein deutsches Paketgeschäft mit noch ein paar Briefen, wie Sie sagen, sein. In Zahlen, vor 6-7 Jahren kam auf 30 Briefe ein Paket. Heute ist dieses Verhältnis etwa 6:1, 7:1. 2030 wird das Verhältnis von Brief- zu Paketsendung bei etwa 2:1 oder sogar noch weniger liegen. Also darauf richten wir uns schon seit vielen Jahren ein, unter anderem dadurch, dass wir die bestehende Briefinfrastruktur sowohl in der Sortierung als auch in der Zustellung dafür nutzen, keine Großbriefe, sondern warentragende Sendungen mit zu produzieren. Und das kennen Sie ja vielleicht auch von daheim. Also vor 10 Jahren brachte der Zusteller hauptsächlich Briefe. Jetzt sind da noch immer häufiger natürlich etwas großvolumigere Warensendungen dabei. Und genau dieses Wachstum im Paketgeschäft ist der Grund, warum wir natürlich an diesem Geschäft auch festhalten wollen. Weil am Ende dieses Transformationsprozesses ist das Briefgeschäft auf eine wirklich marginale Restmenge zurückgegangen. Und was wir dann in Deutschland sehen, ist ein sehr profitables, marktführendes Paketgeschäft, wo wir sagen müssten, wenn wir es nicht hätten, das müssten wir aber eigentlich haben in unserem Konzern.
Das wäre ja dann eine schöne Börsenstory, die man auch separat haben könnte.
Nein, eine Story, die wunderbar in den gesamten Wachstumsplan des Konzerns hineinpasst. Wir haben ja eine Division, die heißt DHL E-Commerce, die macht im Grunde Paketgeschäft in nationalen Märkten nur außerhalb Deutschlands. Und von daher ein passgenauer Mosaikstein in unserem Konzernbild.
Was heißt, das Ziel ist also irgendwie dann, in Deutschland gibt es dann irgendwann fast nur noch Päckchen und dann ist das eigentlich dem E-Commerce-Standbein sehr, sehr ähnlich geworden. Und dann könnte es auch dort aufgehen. Also eher Reintegration in eine andere Säule als ein eigener Börsengang. Jetzt gehen wir schon so ein bisschen Richtung Börse gegangen und an der Börse sind kürzlich natürlich auch die Zahlen angekommen, die Sie zum Geschäftsjahr 2025 gebracht haben. Und naja, Sie haben uns jetzt ja hier so erzählt, naja, wie Sie hier navigieren, globaler Marktführer in der Logistik. Das klingt ja alles auch ganz fein. Gerade wenn Komplexität zunimmt, sind Sie ein Profiteur. So, jetzt sehe ich aber trotzdem, wenn ich in die Zahlen für 2025 schaue, erstmal einen rückläufigen Umsatz. Nicht schlimm, aber -1,6%. Und einen rückläufigen Free Cash Flow, -22%. Und da zucke ich natürlich zunächst zusammen, weil der Free Cash Flow ist ja das, was maßgeblich ist für mich als Aktionär. Daraus muss ja am Ende das bezahlt werden, was mir zugute kommt. Die Shareholder Yield, sei es nun eine Dividende, sei es Aktienrückkäufe, sei es auch mal ein Downpayment, also eine Tilgung von Schulden. Was war da los?
Ich fange mal mit dem letzten Aspekt an. Free Cashflow insgesamt rückläufig. Aber warum? Weil wir in 2025 zum Anschub unserer Wachstumsinitiativen, vor allem in den Bereichen E-Commerce und Life Science Healthcare, für unsere Verhältnisse relativ viel M&A-Transaktionen gemacht haben, die jetzt wichtige Bausteine für unseren Wachstumspfad sind. Die Größe, die auf die Finanzkraft des Geschäftes deutet, ist die, die wir dann auch in den Vordergrund stellen, nämlich der Free Cashflow ohne Ausgaben für Unternehmenskäufe. Und die Ertragskraft konnten wir sogar noch mal steigern. Wir sind mit der Cash-Generierungskraft dieses Geschäftes auch in 2025 sehr zufrieden mit 3,2 Milliarden Free Cashflow excluding M&A. Und das war auch die Basis für uns zu sagen, wir werden nach 3 Jahren einer konstanten Dividende von 1,85 jetzt vorschlagen, die Dividende um 5 Cent auf 1,90 zu erhöhen, auch als klares Zeichen dafür, dass wir den Wachstumspfad nach vorne deutlich antizipieren wollen. Und das ist da der Hintergrund. Umsatz, gebe ich Ihnen völlig recht, man kann sich nicht zur Größe schrumpfen. Ja, also insgesamt sehen wir hier in 2025 natürlich den Effekt aus den handelspolitischen Verwerfungen. Insbesondere Warensendungen in die USA sind stark unter Druck gekommen aus all den Gründen. Das wird sich im Laufe dieses Jahres dann ja aber auch wieder rausdrehen im Zahlenwerk. Was wir jetzt schon sehen, ist die Handelsströme und die Umsätze zwischen allen Märkten außerhalb der USA sind jetzt schon stabil. Das Datenbild ist insgesamt sehr heterogen. Also ich kann Ihnen Handelsrouten zeigen, wo wir heute schon gutes Wachstum sehen. Es gibt aber auch welche, wo es noch nicht so ausgeprägt ist. Hier sehen wir im weiteren Jahresverlauf aber durchaus gute Chancen, dass sich insgesamt dann auch das Topline-Wachstum wieder mit dem richtigen Vorzeichen zeigt.
Wobei das natürlich immer auch eine gesamtwirtschaftliche Stabilität bedingt. Ja, also es ist schon so, dass Ihnen sehr schnell der Wind ins Gesicht bläht, wenn wir in eine globale Rezession rutschen würden, aus welchen Gründen auch immer. Das haben wir ja auch gesehen in der Finanzkrise, die ja dann auch in eine Rezession mündete. Denn das war ja das letzte Mal, dass Sie die Dividende senken mussten. Seitdem 16 Jahre in Folge keine Kürzung. Ja, gelegentlich gab es eine Anhebung, so wie jetzt auch. Und natürlich ist die Dividende für ganz viele Hörerinnen und Hörer auch ein wichtiger Punkt, warum man die Postaktie hat. Ich habe mal nachgeschaut. Die Postaktie kam ja im Jahr 2000 zu 21 an die Börse. Und wenn man alle Dividenden aufsummiert, kommt man inzwischen auf 23 Euro. Das heißt also, wer damals gekauft hat, hat die Aktie zumindest brutto refinanziert durch die Dividende. Jetzt haben wir da 4% Dividendenrendite draufstehen. 4% ist natürlich schon sowas, wo man sagt, ist schön. Aber da fragt man sich auch, inwieweit ist das nachhaltig? Inwieweit ist diese Dividende abgesichert? Wir wissen ja, sicher ist gar nichts. Aber wenn Sie uns mal vielleicht einen Eindruck davon geben können, wie stressresilient diese Dividende ist, gerade mit Blick auf diese Themen wie De-Risking und Decoupling.
Sie haben völlig recht. Die damalige Situation mit der Dividendenkürzung hat uns eines deutlich gelehrt. Man sollte sich hier tunlichst um eine Dividendenkontinuität bemühen. Die haben wir jetzt aber auch verschriftlicht in unserer Finance Policy schon viele Jahre, wie Sie sagen, seit 16 Jahren unter Beweis gestellt. Lieber gehe ich mit der Ausschüttungsquote aus unserem eigentlich angepeilten Zielkorridor. 40-60% vom Nettoergebnis wollen wir ausschütten. Wir wollen aber auch lieber leicht aus dem Korridor nach oben rausgehen, bevor ich die Dividende auch nur um einen Cent gekürzt sehe. Insofern haben wir hier die Ertragsentwicklung auch in den Jahren der Pandemie, glaube ich, sehr gut abgepuffert. Wir sind auf 1,85 gegangen, waren dann erst in der Ausschüttungsquote am unteren Ende des Korridors. Jetzt haben wir die Normalisierung nach der Pandemie hinter uns gebracht und die 1,90 sind 60,6%. Und das Ganze ist hervorragend abgesichert. Unsere Shareholder Return Aktivitäten stehen ja eigentlich auf zwei Beinen. Einmal die Dividende, wo die Kontinuität, glaube ich, das grundsätzlich Wichtigste ist. Das andere, wo man mehr Flexibilität hat, ist das Thema Aktienrückkauf, was auch von vielen, auch institutionellen Investoren sehr geschätzt wird, weil, wie gesagt, die Free Cashflow-Zahlen sind nach wie vor sehr stark. Wir sind eigentlich hauptsächlich an organischem Wachstum auch in den nächsten Jahren interessiert. Darum wird das von vielen Investoren gutiert, dass wir unsere flüssigen Mittel dann entsprechend auch in Aktienrückkäufe neben der Dividende investieren. Das tut auch der Aktie gut, das tut auch den dividendenbeziehenden Aktionären gut, denn wir haben jetzt seit einigen Jahren Aktien zurückgekauft und auch eingezogen. Das heißt, das Grundkapital hat sich verkleinert und die Dividendenzahlung erreicht dann den Aktionär in Form einer höheren Dividende pro Aktie.
Was sagen eigentlich Ihre Institutionellen zur Dividende und zu den Aktienrückkäufen, wenn wir parallel auf die Nettofinanzverschuldung schauen? Weil das ist ja auch immer so ein Thema. Wir erleben ja gerade so bei so ein paar Unternehmen, dass finanzielle Freiheit auch für Firmen ein wichtiges Thema ist. Und wenn ich es recht sehe, haben Sie im vergangenen Jahr die Nettofinanzverschuldung um 13% gesteigert. Da stehen jetzt irgendwie 21,5 Milliarden Euro bei einem EBIT von 6 Milliarden. Das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt was, wo man so wahnsinnig gut schlafen kann, oder?
Da kann man hervorragend schlafen. Also im Gegenteil, vorher wurde eher der Vorwurf an uns gerichtet, dass wir unsere Bilanz so überhaupt nicht einsetzen. Insofern haben wir das jetzt etwas readjustiert, sind aber nach wie vor hochkomfortabel unterwegs. Und ansonsten, Sie sehen das, glaube ich, ähnlich wie wir. Wenn die Dividende das Standbein ist, dann ist der Rückkauf das Spielbein. Das setzt man ein, wenn es Sinn macht. Und wir kommen ja aus einer Phase, wo wir der Meinung waren, dass die Aktie generell unterbewertet ist. Wenn wir in eine Phase kommen, wo wir sehen, dass das nicht mehr der Fall ist, dann ist, glaube ich, auch die Relevanz von Aktienrückkäufen eine andere. Also das steuern wir schon ganz bewusst aus.
Ja, also zumindest, was jetzt mal die kurzfristige Bilanz angeht, so die letzten 5 Jahre, muss man sagen, Aktie ist eben rund ein Viertel unter den Topkursen, die wir gesehen haben im Zuge der Pandemie, als die Post sozusagen der E-Commerce-Play für die eher defensiven Aktionärinnen und Aktionäre waren, die jetzt nicht unbedingt eine Shopify oder irgendwelche anderen direkten E-Commerce-Werte haben, also E-Commerce über Bande. Da ist die Fantasie entsprechend rausgegangen. Und es gab dann eben auch keine Geschäftsmodelle, die gerade in diesem geopolitischen Kontext diese Fantasie an anderer Stelle genährt hätten. Aber man muss ja sagen, wenn man seit dem Börsengang schaut und die Dividenden reinvestiert, so wie der DAX das macht, dann hat sich die Postaktie, die damals ja Aktie Gelb hieß, besser geschlagen als der DAX. Ja, 330% plus versus 240% plus, das ist ganz ordentlich. Wir wissen ja nicht, was nach vorne passiert. Aber was für Aktionärinnen und Aktionäre natürlich wichtig ist, gerade auch in Zeiten, wo sich der Kurs vielleicht auch aufgrund von Marktturbulenzen schlecht entwickelt, woran kann ein Privatanleger, eine Privatanlegerin Sie denn messen, was jetzt die Strategie angeht, was die operative Performance angeht? Sprich, was sind so 2, 3 Key Performance Indicators, ja, KPIs, wo Sie sagen, da sollten die Leute drauf gucken und dann auch ein Investment Case regelmäßig dran überprüfen, weil es ist ja nicht buy and hold and hope, sondern es ist ja buy and hold and check. Und wenn Sie uns für diesen Check nochmal was an die Hand geben könnten.
Sehr gerne. Also insbesondere für die nächsten Jahre haben wir uns natürlich auf die Fahne geschrieben, auch wieder entsprechendes Umsatzwachstum zu erreichen nach den Jahren der Normalisierung, nach den ungewöhnlichen Pandemiejahren. Da haben Sie völlig recht. Das Ganze sollte einhergehen mit einem überdurchschnittlichen Ergebniswachstum. Und wir sind da, glaube ich, mit einem guten Track Record ausgestattet. Und ich glaube, das härteste Versprechen ist in der Tat, dass der Dividendenkontinuität, selbst wenn in Jahren ohne Ergebniswachstum die Situation so ist, haben wir die Dividende auf jeden Fall mindestens unverändert gelassen. Und wie Sie sehen, sind wir auch nicht ungeübt darin, die Dividende dann auch weiter anwachsen zu lassen, wenn wir die Perspektive dafür sehen.
Ja, also eins von nach 3 Jahren Stagnation ist eine Kürzung natürlich immer schön, aber von 1,85 bis 1,90 ist natürlich jetzt auch nicht der ganz, ganz große Sprung. Nichtsdestotrotz freut man sich. Aber also Sie haben jetzt so keine operativen Indikatoren genannt, so wie eben Marge, wie Wachstum, Ergebnis, die Aktie, wie Free Cashflow. Da frage ich mich natürlich schon, also soll ich mich als Anleger darauf einstellen, zu sagen, okay, 4% Dividendenrendite, damit kannst du rechnen, die wird so ein bisschen wachsen, mit viel Glück ein bisschen mehr als die Inflation, aber viel mehr ist nicht drin, beziehungsweise wenn mehr Shareholder-Yield rauskommt, dann muss der liebe Gott ein bisschen mithelfen?
Nein, was die operative Performance angeht, wir haben eine Mittelfristprognose, die ein normalisiertes Wachstumsumfeld, also das, was wir im Augenblick noch nicht haben, unterstellt und da sehen wir ein Betriebsergebnis EBIT von über 7 Milliarden. Da sehen wir eine kontinuierliche Cashflow-Generation von 3 Milliarden. Also da sind wir schon mit einem klaren Zahlenkranz draußen unterwegs. Aber ich glaube, wenn Sie die Zeitung aufmachen, ist das ja nicht das Erste, was berichtet wird, sondern da geht es bei der Topline los. Und insgesamt freue ich mich drauf, wenn wir dann auch im weiteren Verlauf dieses Jahres wieder von Umsatzwachstum, trotz und all der Verwerfungen, die wir in den Handelsströmen jetzt in den letzten Jahren hatten, berichten können.
Eine letzte Frage muss ich noch loswerden, weil sie uns momentan ständig begegnet. Eigentlich eine ganz alte Frage, nämlich die nach dem Burggraben. Man hat sich bei so einigen Softwarewerten ja über Jahre hinaus an fetten Burggräben gefreut. Jetzt kommt KI und man sagt, oh ja, also vielleicht ist da ja überhaupt kein Burggraben. Und wo früher die FOMO, die Fear of Missing Out war, die Angst, was zu verpassen, ist jetzt die FOBO, the Fear of Becoming Obsolete. Also die Angst, obsolet zu werden. Wo ist, also die haben Sie sicherlich nicht, ja. Wir sehen ja auch eine Renaissance von physischen, kapitalintensiven Geschäftsmodellen auch an der Börse. Aber wo würden Sie sagen, ist wirklich Ihr Burggraben, Ihr Wettbewerbsvorteil, das, was Sie wirklich abgrenzt, ja, und auch ein Stück resilient macht als Unternehmen?
Ich glaube, die reale Situation, dass man für unser Geschäftsmodell tatsächlich Assets braucht und Assets an der richtigen Stelle weltweit. Das Express-Netzwerk, was wir haben, ist nur sehr schwer und mit sehr tiefen Taschen zu replizieren. Darum ist der Markt ja auch so konzentriert. Wir sind da, glaube ich, in einer sehr stabilen Marktsituation. Wir sehen keinen Spieler. Das ganze Thema KI kommt dann immer wieder auf und ich sag mal, Software hat noch nicht eine einzige Kiste von A nach B bewegt. Sie brauchen für unser Geschäftsmodell physische Assets, sie brauchen Leute, die sich mit der Sache engagiert und kundig befassen. Also insofern haben wir da, was das obsolet bekommen angeht, keine Sorge.
Vielen Dank, Martin Ziegenbalg, für diese Einblicke in eine Aktie, die nicht zuletzt wegen der Dividende bei vielen Hörerinnen und Hörern im Depot ist. Wenn's dir gefallen hat heute, dann sag's doch gerne weiter, gib uns Sterne und schreib doch auch mal einen Kommentar. Bist du Aktionär der DHL Group? Was denkst du über die Strategie, die Martin Ziegenbalg uns vorgestellt hat? Und tja, ist in den nächsten Jahren mehr drin bei der Aktie als die Dividendenrendite von 4%. Ich freue mich auf dein Feedback, natürlich auch zu allen Themen, die wir künftig mal hier behandeln sollen und wen wir einladen sollen. Schreib es uns an podcast@scalable.capital oder in den sozialen Netzwerken, entweder @scalable.capital oder bei mir direkt @cwröhl. Für heute vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis nächste Woche. Tschüss aus Berlin.